Gast ist die Leseempfehlung in HR2 Kultur. Das Buch des Literaturwissenschaftlers Norbert Miller liegt heute bei uns auf dem Tisch. Die künstlichen Paradiese heißt sein Buch und der Untertitel verrät, wo diese gesucht werden müssen. Literarische Schöpfung aus Traum, Fantasie und Droge. Mario Scala hat das Buch gelesen. Mario, wer sind denn die literarischen Schöpfer und welche Paradiese haben Sie für uns aufgespürt?
Nun, es geht von der Zeit der frühen Aufklärung, also Paris, Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts, der Zeit der Französischen Revolution, bis dann Ende des 19. Jahrhunderts und dann begegnen wir dem Franzosen Restif de la Bretonne, der vor und während der Französischen Revolution geschrieben hat. Jean-Paul und E.T.A. Hoffmann sind dabei, der Opiumesser Thomas de Quincey aus Edinburgh, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe und schließlich Adalbert Stifter. Insgesamt 11 Beispiele und Kapitel über literarische Gegenwelten, künstliche Paradiese. Und da ist einiges, das dem Namen schon sich relativ bekannt nach anhört, aber da die Quelle ist dann doch bei vielen vermutlich dunkel. Xanadu zum Beispiel, einige könnten sich erinnern, das war mal ein Musical und ein Song von mit Olivia Newton-John.
Oh ja.
Von 1980, ja, das, die Melodie hat man so ein bisschen im Ohr noch. Also die Traumfrau, die aus der Traumwelt kommt, das war diese Geschichte. Es gab auch mal ein Plattenlabel, das Xanadu hieß, oder eine französische Fernsehserie, also viel benutzt dieser Name. Aber der kommt und für Prominenz gesorgt hat dann der britische Romantiker Samuel Coleridge. Xanadu, das war die Sommerresidenz des chinesischen Kaisers Kublai Khan, wird hier erklärt, aus dem 13. Jahrhundert. Marco Polo hat zum Beispiel behauptet, sie 1275 besucht zu haben. Coleridge jedenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts bedichtet Xanadu als wunderbare Welt mit paradiesischen Gärten und seligen Freuden, also als Fantasiewelt aus der Tiefe der Geschichte kommend. Denn die Paradiese, die Utopien mussten in die Fantasie verlagert werden, das ist dann so der Hintergrund dieser Literaturgeschichte. Amerika war längst entdeckt und dass irgendwo in der Reiseliteratur dann auf diesem Planeten ein Sonnenstaat, ein Atlantis oder was auch immer entdeckt wurde, das konnte man dann nicht mehr wirklich behaupten. Und so wird hier erzählt, wie in der bürgerlichen Gesellschaft dann Paradiese halt erträumt wurden.
Dann geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele neben diesem Xanadu. Auf welche Paradieswelten treffen wir denn hier?
Der Untertitel gibt da schon die Richtung vor. Traum, Fantasie, Droge, das sind so die Bereiche, in denen sie gesucht werden. Also Droge, das sind dann Tagträume durch Drogengenuss, Thomas de Quincey und das Opium. Der erzählt, wie er durch London streifte und es regnete. Ein Sonntagnachmittag, nass und trostlos, klagte er. Und dann geht er in die Apotheke, holt sich Opium. Und dann gehen erst die Zahnschmerzen weg und ein Seelenfrieden stellt sich dann mitten im diesigen London ein. Und das hat er dann über Jahrzehnte literarisiert in Tagträumen und Drogenfantasien. Die Traumwelten von Jean-Paul sind dabei, die arabische Kultur ebenfalls, wie sie rezipiert wird. Also die Märchen aus Tausend und einer Nacht, so kann man auch lernen. Ein wichtiges Buch im 19. und frühen 20. Jahrhundert für die bürgerliche Geschichte, für die Literaturgeschichte. Noch für Marcel Proust ein entscheidender Bezugspunkt. Bis hin zu Baudelaire, der sich wünschte, er könnte wie Jupiter sein und seine Gestalt wandeln, tausend Gestalten annehmen und viele, viele unterschiedliche Ichs besitzen, wie er die Grenzen seines eigenen kleinen Bewusstseins überwindet und dann eine gesteigerte Weltwahrnehmung erreicht. Bis hin dann zu Adalbert Stifter, der sich in einen Garten träumt, in dem das Arkadien der Liebe verwirklicht wird. Also das sind bürgerliche Utopien, die sich zwar der Geschichte bedienen, aber dann doch das Reich der Fantasie reklamieren, das eben nicht profan, industriell, bourgeois und bürgerlich ist.
Klingt ein wenig nach dem, was später unter dem Namen Fantasy ein Massenpublikum erreichen sollte. Und da ist ja dann oft der Vorwurf des Eskapismus nicht weit. Wie steht es hier damit?
Also das hier ist sicherlich die Vorgeschichte dessen, was dann auch die Fantasy des 20. Jahrhunderts werden wird. Einiges ist wiederzuerkennen, von Xanadu bis zu den Atlantis-Fantasien. Also da hat man sich dann in der Kulturindustrie reichlich bedient. Aber das ist doch etwas anderes hier. Und deshalb vermutlich auch konsequent, dass der Eskapismus-Vorwurf gar nicht erst diskutiert wird und auch nicht muss. Denn hier wird schon beschrieben, dass sehr reflektierte Schreibstrategien am Werke sind. Bei Edgar Allan Poe zum Beispiel, der sich ständig an den hohen Standards der europäischen Moderne orientiert. Norbert Miller ist Germanist und interessiert sich dafür, wie diese Paradiese gemacht wurden, also wie sie beschrieben wurden, welche literarischen Techniken genutzt wurden, um sie dann in die Vorstellung zu schaffen. Wie Jean-Paul zum Beispiel es macht, wenn er zwischen Wirklichkeit und Traum ständig mit seinen Worten hin und her changiert und die Grenze geradezu verwischt, wie er mit Worten, Vergleichen, Bildern oder Assoziationen arbeitet, um dann die Grenzen des Vorstellbaren etwas weiter zu treiben. Also nicht zu weit, also die Grenzen etwa zu den Grimmschen Märchen werden streng bewacht, das sind schon sehr kunstvoll errichtete echte Paradiese. Also es ist eher so, wie man über künstliche Paradiese schreiben kann, wie man sie sich vorstellen kann, ohne eben in Kitsch, Konvention oder Banalität zu verfallen. Meist haben sie auch keine direkte politische Relevanz, aber da wird schon deutlich, das sind Gegenwelten gegen die bürgerliche Profanität und Hässlichkeit in einer sich industrialisierenden Welt. Denn deren Form ist ja der realistische Roman, also bei Balzac, bei Dickens oder Zola, wo die Fabriken ihr Gestank und so weiter beschrieben werden. Aber hier, das ist die Geschichte der bürgerlichen Gegenwelten.
Ja, und dann noch die abschließende Frage. Bei diesen bürgerlichen Gegenwelten, lässt sich da noch was aktualisieren? Kommen da noch welche dazu oder ist das Ganze eher literaturhistorisch zu verstehen?
Also diese Gartenfantasien zum Beispiel sind sehr aktuell. Also da muss man ja nur in den Zeitschriftenmarkt gucken, Landlust und was es da noch gibt. Also die Gartenkunst hat ja wirklich einen hohen Stellenwert gerade. Aber wenn Edgar Allan Poe den Garten beschreibt, dann ist es auch ein ganz besonderes Lob der Gartenkunst. Denn dieser Autor weiß ja auch, dass auch in der schroffsten Wildnis die Kunst eines Schöpfers wahrnehmbar ist, wie Norbert Miller es beschreibt. Und Poe hat ja auch in den Horror- und Schauergeschichten die dunkle Seite des Lebens beschrieben. Aber eben auch wie in einer richtig betriebenen Gartenkunst eben eine Möglichkeit steckt, die Welt doch etwas zu romantisieren, ohne wirklich dann aus ihr zu fliehen. Insofern haben diese bürgerlichen Gegenwelten immer etwas Gegenwärtiges eigentlich und da ist immer diese Aktualisierungsfrage, die läuft so als Hintergrund beim Lesen immer mit. Gerade auch, weil die kleine Form hier bevorzugt wird, also eben nicht Epos oder nicht Roman, sondern das Kunstmärchen, der Tagtraum, der Wachtraum, die kurz aufblitzende, aber wieder vergehende Vision, also das schon in den Alltag hinein verlegt wird. Und ja, vielleicht steckt ja die Wahrheit darin, dass alles, was nach Paradies aussieht, eben nur für kurze Zeit da ist und in bestimmten Augenblicken zu haben ist. Und insofern ist es eine sehr anregende Literaturgeschichte, die Bekanntes und Unbekanntes miteinander verbindet.
Marius Galler, schönen Dank für diese Leseempfehlung. Sie galt heute Norbert Miller, die künstlichen Paradiese, literarische Schöpfung aus Traum, Fantasie und Droge, im Wallstein Verlag erschienen zum Preis von 48 Euro.
Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.